Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Irgendetwas ist passiert. So heißt ein neuer Theaterabend mit Fabian Hinrichs an der Berliner Volksbühne, über den die Meinungen weit auseinandergehen, auch bei uns gleich im Streitgespräch. Und es geht um Einer Schläf. Über den legendären Theatermacher gibt es einen neuen Dokumentarfilm, der jetzt auf der Berlinale läuft. Es gibt den schönen Satz, treffen sich drei KritikerInnen, hat man vier Meinungen. So richtig einig ist man sich in unserem Job tatsächlich selten, aber dass die Urteile über einen Theaterabend so dermaßen weit auseinandergehen, dass sie im Guten wie im Schlechten schon fast von der Klippe fallen, das gibt's auch nicht andauernd. Jetzt haben wir so einen Fall und über den wollen wir heute hier diskutieren. Irgendetwas ist passiert, heißt der Streitgegenstand sozusagen. Das ist ein Abend an der Berliner Volksbühne von Fabian und Anne Hinrichs. Ein Solo für Fabian Hinrichs, diesen sehr besonderen Schauspieler, der zusammen mit dem vor zwei Jahren verstorbenen Autor und Regisseur René Polisch so berühmte Abende entworfen hat wie Kill Your Darlings oder als letzte gemeinsame Arbeit Ja, nichts ist okay. Jetzt also ohne Polish, irgendetwas ist passiert und da hören wir erstmal rein.
Du interessierst dich nicht! Du redest nur von dir und wie du dich fühlst, wie sich andere mit dir fühlen oder deinetwegen fühlen müssen. Darüber denkst du nicht nach, weil du so auf dich und deine Gefühle beschränkt bist. Deswegen merkst du auch nicht, was du mir antust.
Ja, höchste Leidensemphase hier bei Fabian Hinrichs. Es geht um die existenzielle Beziehungskrise eines Paars, aber es geht um noch viel mehr. Die grausame Welt mit ihren Kriegen und Katastrophen weht heftig zum Fenster hinein. Aber ist das alles nun genial oder doch eher banal? Darüber sind sich auch die beiden Theaterkritikerinnen uneins, die jetzt bei mir im Studio sind, Barbara Behrendt und Christine Wahl. Hallo euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Christine, ich habe Irgendetwas ist passiert selber noch gar nicht gesehen, aber du hast in deiner Besprechung im Tagesspiegel geschrieben, was wir hier geboten bekommen, sei die vielleicht klügste Gegenwartsdiagnose, die bis dato auf einer Bühne zu sehen war. Warum ist das ein herausragender Abend?
Ich bin auf der Seite derjenigen, die sagen, er ist genial, denn Fabian und Anne Hinrichs setzen sich hier tatsächlich auf eine völlig neue Weise und mit einer großen philosophischen Konsequenz mit diesem Epochenwechsel auseinander, in dem wir gerade stecken. Und die entscheidende Idee dieses Abends ist für mich ein Satz, den Fabian Hinrichs mal sagt, und zwar, dass es bis vor kurzem einen sehr komfortablen Unterschied gab zwischen der Welt, die nämlich mit all ihren Krisen und Kriegen im Fernsehen oder auf dem Laptop stattfand, und unserer Welt, womit das gemütliche Designersofa oder auch das IKEA-Bett gemeint ist, von dem aus man der Welt bei Bedarf eben zuschauen konnte und die man eben auch jederzeit ausknipsen konnte. Und dieser Abend, Irgendetwas ist passiert, der handelt jetzt davon, wie diese Grenze zwischen der Welt und unserer Welt und damit eben überhaupt die Grenze zwischen Außen und Innen verschwindet, beziehungsweise vielleicht sogar schon längst verschwunden ist. Und das sieht man auf Nina von Mechos Bühne ganz großartig, weil wir sehen da ein Haus, dem im Lauf des Abends so mehr und mehr die Außenwände abhanden kommen. Und diese Außenwände werden ersetzt durch Bilder aus der Ukraine, Gaza. Und das sind eben Bilder, die sich jetzt nicht mehr ausknipsen lassen, sondern diese Bilder, die stehen wirklich direkt da drin in dem Wohnzimmer, in der Küche, im Bett dieses Paares, Paul und Claudia, um das es da geht. Und die stehen eben auch direkt drin in unserem eigenen Leben. Und das habe ich in dieser Konsequenz noch nicht gesehen im Theater.
Also Christine ist auf der Seite der Hymnen. Barbara, dich hat es jetzt wahrscheinlich schon bei dem Einspieler wieder ein bisschen genervt, den wir gerade gehört haben. Du hast in deiner Kritik beim RBB gesagt, das sei ein Abend, der keinen einzigen neuen Gedanken wachsen lasse, der banal und inszenatorisch hilflos sei. Ein richtiger Flop also.
Ja, für mich ist es ein Abend, der einfach dem, was Polisch und Hinrichs zusammen in ihrem Abend geht es dir gut geschrieben und inszeniert haben, absolut nichts hinzufügt. Und damals ging es ja so um die Müdigkeitsgesellschaft, die Gesellschaft im Krieg und im Klimawandel mit so vielen, finde ich, genialen Bildern, Gedanken, DarstellerInnen auch. Und hier, finde ich, sehen wir halt ein ähnliches Thema verhandelt. Für mich ist es eben gerade nicht der neue große Epochenbruch, der hier zu sehen ist oder verhandelt wird. Und zwar wird dasselbe Thema verhandelt, aber finde ich auf einem niedrigeren intellektuellen Niveau mit geringerer Textqualität und mit weniger ausgereiften ästhetischen Mitteln. Dafür aber mit mehr Larmoyanz und auch mit so einem moralischen Gestus und mit einem eindimensionalen Figurenpersonal. Das finde ich überhaupt nicht dieser Komplexität der Gesellschaft gerecht wird, in der ich mich zu Hause fühle oder wo ich mich gesehen fühlen würde. Also man kann ja der Frage, wie können wir in Deutschland, im Westen, in unserem ja geradezu dekadenten Leben glücklich sein oder das Glück suchen, sage ich mal, die Liebe suchen, während das Elend auf der Welt, wie du sagst, Christine, so über uns zusammenbricht, dem kann man nicht gerecht werden, finde ich, indem man da so doch zwei ziemlich beschränkte Figuren zynisch über Küchendesign plappern lässt und dann so Tagesschaubilder einblendet und Bombenhagel niedergehen lässt. Das ist mir einfach zu plump. Und hier dann auch zu sagen, wie es ja auch in vielen Kritiken passiert ist, das würde an Polish in irgendeiner Art und Weise noch anschließen, weiterführen, aber was Neues machen, das ist dann für mich tatsächlich eher eine Schmälerung von dem Werk von Polish.
Was aus euren beiden Statements jetzt herauskommt und was auch in euren Kritiken stand, ist, dass ja offenbar diese Verbindung von Privatem und den globalen Krisen, das ist, woran sich auch die Geister teilweise scheiden an diesem Abend. Also Barbara, du hast es gerade gesagt, da wird dieser Paarkrieg aufgeführt und ob die Burrata jetzt gerecht geteilt wurde. Und dann fallen auf der Tonspur plötzlich die echten Bomben aus dem vermeintlich echten Krieg. Es klingt nach Moralkeule ein bisschen.
Naja, für mich eben schon, wie ich gesagt habe. Für mich ist es wirklich ästhetisch einfach kein tragbares Mittel. Ich weiß gar nicht, wem das noch einfallen würde, zu sagen, wir versuchen die Welt darzustellen mit Tagesschaubildern und mit Bomben, die auf die Bühne fallen. So, das finde ich wirklich sehr einfallslos. Und eben dieses Moralische, ich glaube nicht, dass das die Absicht ist von diesem Abend. Aber was er eben evoziert, ist dann schon, dass man denkt, aha, ja, also diese westlichen Leute, die dürfen eigentlich gar nicht so richtig ihr Glück oder ihre Erfüllung suchen, weil es auf der anderen Seite so viel Leid gibt. Und es wird da auch ausgestellt mit den Bildern von dem Kind, das am Strand ertrunken ist, von anderen. Also das hat so einen moralischen Impetus, der mir aufgestoßen ist.
Hat für mich seltsamerweise diesen moralischen Impetus tatsächlich überhaupt nicht, weil sich mir diese These des Stückes offensichtlich sehr, sehr viel stärker vermittelt hat, dass dieses Innen-Außen wirklich aufgehoben ist. Also für mich steht dieses Paar auch überhaupt nicht so exterritorial diesen Bildern gegenüber, wie man das tatsächlich ja oft sieht im Theater, sondern das Interessante und auch Neue für mich daran ist, dass eigentlich diese Bilder, diese Bomben schon direkt durch das Paar hindurchgehen. Also für mich ist das eigentlich eine sehr dialektische Art, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es geht darum, dass diese Bomben, diese Bilder, vielleicht bevor uns das bewusst geworden ist, Einzug gehalten haben in unsere Diskurse, in unsere Gesellschaft, in unsere Intimbeziehungen. In diesem Sinne sind für mich zum Beispiel diese Bomben, die da fallen, während die in der Küche streiten, sind das überhaupt nicht unbedingt nur die Bomben, die man da von außen hört, während dieses ignorante Paar da drin sitzt und sich nicht damit beschäftigt, sondern für mich sind das auch tatsächlich sozusagen Diskurschiffren. Also für mich sind das wirklich Spuren dieses Freund-Feind-Schemas, dieses Neuen, was wir da erleben in diesem Epochenwechsel. Es gibt einmal eine Einspielung von Friedrich Merz, wo er sagt, wir müssen wieder die Sprache der Machtpolitik sprechen. Und für mich ist das wie so vorgängig eigentlich alles schon eingeflossen in diese Intimbeziehung. Und das finde ich daran so interessant.
Aber findest du es wirklich eine neue Entwicklung zu sagen, dieses Elend, diese Nachrichten, diese politische Dimension von Welt dringt jetzt erst in unsere Paarbeziehungen ein? Also für mich ist das gar nicht neu. Also für mich ist das kein Epochenbruch oder Wandel. Vielleicht müssen wir da nochmal unterscheiden zwischen auch dem Autor und dem Performer Fabian Hinrichs und dem Regisseur. Und ich glaube, von allen drei Rollen, die er da hat, ist die Regisseursrolle, die er hat, die schlechteste. Ich glaube, ich habe mich am meisten über die Inszenierung geärgert, die für mich wahnsinnig platt ist.
Zu den Bildern, die du so platt findest, diesen Nachrichtenbildern, für mich ist es eigentlich auch ein sehr großer philosophischer Abend, genau über Bilder und über die Gleichzeitigkeit von Bildern. Also es gibt ja diesen Satz, den Fabian Hinrichs auch irgendwann mal sagt, dass alles zum Zeichen geworden ist. Außer diesen Gaza-Bildern, diesen Kriegs- und Krisenbildern, gibt es ja noch eine kleine LED, Litfaßsäule auf der Bühne und da laufen noch mal ganz andere Bilder und das sind diese Luxuswerbespots, die so für mich sind wie die letzten Boten aus so einer alten postmodernen Welt. Das ist so dieses völlig sinnbefreite inzwischen Spiel der Signifikanten, für das es schon lange, lange, lange keine Weltverankerung mehr gibt. Und dazu kommt dann dieser Gedanke, dass wir eigentlich in diesem Epochenwechsel uns festkrallen, geradezu an so völlig hohl gewordenen Ritualen, die eigentlich schon längst von einer Wirklichkeit überholt worden sind. Und dieses Gefühl, das finde ich eigentlich unglaublich gut an diesem Abend auf den Punkt gebracht.
Das ist ja eine interessante Frage, was du da auch skizzierst, Christine. Das ist ja auch Teil des Polish-Theaters immer gewesen, dieses Jonglieren mit den Zeichen, auch mit den Verweisstücken und mit den Einspielungen. Also dieses paradigmatisch-postdramatische Theater eigentlich. Und jetzt könnte man ja vielleicht sagen, das ist vielleicht auch der Abend, der all das tatsächlich verabschiedet. Ja, Polish kommt nicht wieder. Also zerbricht da gewissermaßen gerade die Postmoderne an der verzweifelten Weltlage?
Für mich ist es genau der Abend, der sich von der Postmoderne verabschiedet und der sich damit auch von René Polish verabschiedet. Natürlich auf eine absolut würdevolle, liebevolle, geradezu zärtliche Art. Und als Fabian Hinrichs anfing, mit ihm zu arbeiten, hat er ja schon so eine existenzielle Dimension da reingebracht. Und jetzt ist meiner Meinung nach diese existenzielle Dimension auch zur Form geworden. Also die Form verabschiedet sich von der Postmoderne. Es ist ein richtiges Entwicklungsdrama. Es ist geradezu ein Menschheitsdrama, was die da erzählen. Ein richtiges Handlungsdrama, wenn man so will. Es gibt diese Exposition, dieses streitenden, über irgendwelche selbstreferenziellen Dinge streitenden Paares vor dem eisernen Vorhang. Dann öffnet sich dieser eiserne Vorhang. Dann kommt die Welt, dann strömt diese Welt auf das Paar ein, durch das Paar hindurch. Und es gibt ja sogar einen Abschied, der vielleicht ein Neuanfang ist, nämlich Paul verlässt das Haus und er nimmt nur mit Claudia und seinen Schlafsack. Und im Rücken sieht man René Polish gehüllt in eine Decke als Konterfei an einer Plakatwand. Ich finde das ein wahnsinnig großartiges Bild und wirklich so ein richtig tolles Abschiedsbild.
Aber dann kommt ja noch der Soldat ums Eck, ja? Und das finde ich war auch wieder für mich gar nicht verrätselt zeichenhaft, sondern da bricht dann nochmal der Krieg ein und muss dann auch nochmal gezeigt werden über einen Soldaten. Also für mich hat das viel weniger philosophischen Überbau als für dich, Christine. Für mich sind auch, und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich glaube, dass man mit diesen Bildern, die da gezeigt werden, Menschen gar nicht mehr so erreicht, also mich zumindest nicht, wie Fabian Hinrichs das vielleicht tatsächlich vorhat. Diese Bilder, die sind ja so durch. Die sind ja schon so verbraucht, diese Nachrichtenbilder, die da nochmal aufgefahren werden, dass das für mich eine Zitathaftigkeit hat oder eine Wiederkehr von was, weil ich das alles schon gesehen habe, das hat auf mich keine Wirkung mehr. Ich dringe da gar nicht vor in diese Ebenen, die du da siehst, weil ich, glaube ich, schon völlig an dieser Schwelle stehe von diesen Bildern, die auf mich nur noch wiederholt wirken. Das ist für mich schon ein Stück weit dann auch Polish ohne Polish. Weil das, was für mich Polish immer in diese Hinrichsabende auch mit hineingebracht hat, war dann schon noch mal ein ganz anderer intellektueller Überbau, den ich hier eben so nicht sehe.
Lasst uns zum Schluss noch mal auf die Rezeption des Abends gucken, vielleicht auch von Publikumsseite, was ich auch ganz interessant finde. Der Abend ist ja bei der Premiere dem Vernehmen nach stehend gefeiert worden von den Fans in der Volksbühne. In einem Zuschauerkommentar habe ich gelesen, der Abend lade, und das fand ich sehr interessant, dazu ein, die Beschädigungen, die die täglichen Bilder von Gewalt im Subjekt anrichten, endlich wieder zu fühlen. Ist es ein neues Bedürfnis, das sich da ausdrückt, dass das Theater unserer Abgestumpftheit wieder ein authentisches Fühlen entgegensetzen soll?
Ja, bestimmt. Ich hatte aber eher das Gefühl, hier wird ganz viel Lamoyanz gezeigt. Was ich schon interessant finde, also eben meine Kritik war ja eine negative, die ich geschrieben habe. Und ich habe selten so viele empörte Zuschauerzuschriften bekommen. Und ich hatte eben den Eindruck, mit diesem Abend wird halt eben auch Polish als Kult nochmal gefeiert, obwohl er an diesem Abend nicht dabei ist, aber eben irgendwie ja doch. Und dass es da eine gewisse, ja, Heiligenverehrung mittlerweile gibt von Zuschauerseite, die ich von Zuschauerseite auch total nachvollziehen kann, so, weil das ist ein großes Loch, das da gerissen wurde. Und an der Volksbühne sind eben auch einfach die Fans, die dieses Theater lieben. Ich finde aber, dass eben die Kritik natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe hat, als genau in diese Richtung dann auch zu gehen. Also sagen wir mal, dieser Abend wäre nicht an der Volksbühne rausgekommen, sondern am Deutschen Theater. Mit diesem Text, mit diesen Nachrichtenbildern im Hintergrund, mit, okay, sagen wir einem anderen Performer auf der Bühne, aber mit diesem Text und mit diesen ästhetischen Mitteln. Und ich glaube nicht, auf keinen Fall wäre er so hymnisch besprochen worden von vielen KritikerInnen. Und das, glaube ich, ärgert mich, dass ich das Gefühl habe, da wird von KritikerInnenseite nicht mehr der Vorhang ist auf, ich bin ein weißes Blatt drauf geguckt, sondern da gibt es eine ganz große Vorerfahrung und Vorrezeption, die da gar nicht mehr ausgeschaltet wird. Und das, finde ich, das muss die Kritik auseinanderhalten, das geht nicht.
Also ich sehe das eigentlich nicht, diesen Heldenverehrungspunkt, ehrlich gesagt. Ich sehe eher, dass es da wirklich harte Kritik teilweise gab an den wirklich richtigen Punkten, was ich auch wichtig finde. Betraf Castorf, glaube ich, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre und eben auch Polish, als er Intendant geworden war. Das ist das eine. Und das andere ist aber tatsächlich, dass ich glaube, dass die Volksbühne so einen singulären Status hat, ist auch zu einem gewissen Grad berechtigt, weil ich kein anderes Theater kenne, was über die Jahrzehnte geschafft hat, Avantgarde zu bleiben. Denn ich glaube, das schafft man wirklich nur, wenn man sich immer wieder neu erfindet. Und das ist der Volksbühne gelungen, aus ihren Krisen, aus ihren wirklich harten und schweren Krisen, immer wieder mit einer neuen künstlerischen Sprache, mit einer neuen Ästhetik rauszugehen, hervorzugehen. Und jetzt Fabian Hinrichs, der das Diskurstheater von Polish in so ein existenzielles Drama verwandelt. Also das haben die immer wieder geschafft.
Also für
und
dich
dafür
ist die Volksbühne
werden sie auch zu Recht gefeiert, finde ich.
Für dich ist die Volksbühne immer noch Avantgarde, ja?
Ja.
Okay. Das wäre ein neues Streitgespräch.
Das wäre ein neues Streitgespräch. Und man sieht, so kontrovers wie dieser Abend ist, so weitreichend sind tatsächlich die Fragen, die er aufwirft. Deswegen schaut man, irgendetwas ist passiert von Fabian und Anne Hinrichs wahrscheinlich doch am besten selbst. Die nächsten Vorstellungen an der Berliner Volksbühne sind morgen und dann am 14. und 22. März. Uneins über die Qualität der ganzen Sache bleiben die Theaterkritikerinnen Barbara Behrendt und Christine Wahl. Vielen Dank, dass ihr hier in Rang 1 darüber diskutiert habt.
Sehr gerne und vielen Dank, Christine.
Danke, Barbara.
Seine monumentalen Inszenierungen trieben den Theaterbetrieb bis zum Äußersten. Den Chor aus der antiken griechischen Tragödie erfand er ganz neu und mit seiner radikalen Ästhetik verprellte er Erwartungen in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen. Der Regisseur und Autor Einar Schläf, der 2001 mit nur 57 Jahren verstarb, war ein genialer Einzelgänger des Theaters. Einar Schläf, ich habe kein Deutschland gefunden, heißt nun ein neuer Dokumentarfilm von Sandra Prechtl, der heute auf der Berlinale Weltpremiere hatte. Robert Brammer hat ihn für uns gesehen.
Das ist ja auch das, was mich letzten Endes interessiert. Mich interessiert ja der sprechende Mensch.
Sandra Prechtl porträtiert den Regisseur Einar Schläf 25 Jahre nach seinem frühen Tod im Juli 2001, lässt ihn selbst sprechen, stotternd und schonungslos. Ihr Film besteht ausschließlich aus Archivmaterial, eine Collage aus Interviews, Tagebucheinträgen, Theaterproben und Premieren. Der Film taucht tief ein in Schläfs Biografie, seine Jugend im sachsen-anhaltinischen Sangerhausen, erinnert an seine Ostberliner Zeit in den 70er Jahren, an seine Anfänge als Fotograf und Theatermaler, seine Jahre am Berliner Ensemble, das ihm für einen kurzen Moment wie eine Oase vorkam. Und er erinnert an seine Mutter Gertrud, die über seine erste Inszenierung sagte:
Du musst einfach den Leuten mitteilen, nicht was sie zu denken haben, sondern wie es ist.
Sein erster großer Erfolg, Fräulein Julie am BE, endete in einem kulturpolitischen Skandal. Danach folgte seine Verbannung aus dem DDR-Theater. Nach seiner Ausreise in den Westen sagt er:
Richtig miteinander zu sprechen ist hier ungeheuer schwierig, weil eine der Normen hier ist, man unterhält sich und man spricht über Kultur und alles Mögliche, aber es ist keine Berührung in den Gesprächen und das ist ein sehr schmerzlicher Vorgang.
Das Theater, das Einar Schläf in der Bundesrepublik mitbrachte, war fremd in der westdeutschen Theaterlandschaft. Die Abschaffung des antiken Chores war ein Sündenfall für ihn. Mit seiner Wiederbelebung hoffte er, den verloren gegangenen Zusammenhang vom Einzelnen und der Gesellschaft im Theater wiederzugewinnen.
Die anderen Künstler präsentierten immer ich. Und deshalb habe ich auch mit einem antiken Stück in Frankfurt angefangen, in der das Wir die Figuren der Auseinandersetzung sind. Das war noch die Einzelschanz im Westtheater als Ostmensch, eine bestimmte künstlerische Position zu formulieren.
Der Film macht begreifbar, was ihm an Kunst wichtig war, wie er inszenierte, wie er für die Kunst lebte, wie er sich dem klassischen Erzählen radikal verweigerte, niemals gefällig und niemals Mainstream sein wollte. Das Außerordentliche an Einar Schläf war, dass sich in seiner Energie alle Künste versammelten. Theater, Literatur, Malerei, Musik und Fotografie. Schläf war ein verletzlicher Einzelgänger, der nirgendwo heimisch war. Sein Motto lautete: Theater muss wehtun. Und er fragt:
Warum entzieht sich das Theater in eine Klassikerpflege? Warum werden die Verhältnisse, die hier herrschen, nicht auf dem Theater beantwortet?
Schläf war begierig nach Kraft und nach Energie. Ein letzter Höhepunkt: Rolf Hochhuths Wessis in Weimar. Für den Theaterkritiker Günter Rühle ein Hauptstück im Wiedervereinigungsprozess des Theaters und Einar Schläfs Rückkehr ans Berliner Ensemble.
Also, das kann nicht als bürgerliches Trauerspiel daherkommen. Es kann nur daherkommen als nationale Tragödie.
Wenn ihr alle nicht mehr mitmachtet als die Demokratie-Statisten, wenn ihr das herausschreien und aussteigen würdet, das zeigte schon, dass Westdeutschland uns Mitteldeutsche wie Okkupanten unterworfen hat, konkret.
Doch er musste gehen, ein zweites Mal vom BE vertrieben, diesmal von Peter Zadek. Für Furore sorgte er dann noch einmal am Wiener Burgtheater mit Elfriede Jelineks Sportstück.
Im Krieg wird man das doch dürfen!
Im Krieg wird man das doch dürfen!
Wozu hätten wir ihn sonst angefangen?
Wozu hätten wir ihn sonst angefangen? Krieg, Krieg, Krieg! Krieg, Krieg, Krieg!
Sandra Prechtels eindrücklicher Film endet mit einem Text von Friedrich Nietzsche, der aus dem Mund von Einar Schläf auch wie eine Selbstbeschreibung klingt.
Ich bin kein Mensch. Ich bin Dynamit.
Einar Schläf, Ich habe kein Deutschland gefunden. Der Dokumentarfilm läuft jetzt auf der Berlinale. Robert Brammer hat ihn uns vorgestellt.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und nachtkritik.de.
Und in dem sind in der aktuellen Folge die KomponistInnen Friederike Bernhardt und Lars Wittershagen zu Gast, denn es geht um Bühnenmusik, wichtiges Gestaltungselement, viel zu selten besprochen. Wir hören mal rein.
Ich hatte tatsächlich die Punk-Idee, dass man einfach mal 3-4 Tage lang an allen Theatern in Deutschland oder Österreich, Schweiz auch für Stille sorgt. Dass man einfach alle TontechnikerInnen auch mit einbezieht und sagt, so, wir machen mal leise, beziehungsweise wir machen mal alles aus. Vielleicht fällt es dann einem größeren Kreis an Menschen auf, wie wichtig das doch ist, was wir da machen. Weil es geht ja nicht nur um irgendwie eine geile Musik, die läuft, wenn sich die Bühne dreht, sondern es geht ja auch um Mikroports, um Geräusche, um ja eben den ganzen emotionalen Raum. Und ich glaube, dass eigentlich müsste man sogar Filmmusikkomponisten damit noch mit reinnehmen. Weil im Fernsehen fällt es einem, glaube ich, auch schon kaum noch mehr auf, dass die ganze Zeit irgendwas dudelt. Und dadurch, dass die ganze Zeit irgendwas dudelt, gibt es vielleicht auch gar keine Möglichkeit, das mal angemessener wertzuschätzen, weil man sich vielleicht denkt, ne, drückt doch eh bloß eine Taste. Und also dass man immer vielleicht vermutet, dass es ganz niederschwellig möglich ist, so eine Komposition zu erstellen heutzutage. Ist es eben nicht.
Die Komponistin Friederike Bernhardt im Theaterpodcast zum Thema Bühnenmusik, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.